Dann herzlich willkommen zurück hier im Respublika-Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und euch jetzt die insgesamt dritte Folge meines Podcasts schon anhört. Herzlich willkommen. Die Thematik heute dreht sich wieder um das Thema, was wir auch in der ersten Folge schon besprochen haben, und zwar um Obdachlosigkeit erneut. Diesmal rede ich aber nicht mit einer Sozialarbeiterin und auch nicht, wie in der letzten Folge angekündigt, mit einer Politikerin, sondern ich rede mit Marlene Brey. Marlene Brey ist Journalistin. Sie kommt oder macht gerade ihr Volontariat an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin und schreibt ansonsten noch für den Freitag. Und ja, sucht, glaube ich, auch noch ein wenig ihren Weg im deutschen Journalismus. Und ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass sie den auch geben wird. Ich hatte ein sehr angenehmes Gespräch mit ihr. Wir haben uns in einer Bar getroffen im Prenzlauer Berg und ein bisschen über ihre Erfahrung geredet. Dazu aber später noch mehr. Was ist ansonsten noch so passiert? Man hört, glaube ich, ein bisschen den Regen draußen gegen das Fenster prasseln, wenn man mal ganz, ganz genau hinhört. Es ist sehr schlechtes Wetter heute. Ich nehme am Sonntag, dem 23. September, auf. Ich hatte eine anstrengende Woche, ich habe viel gearbeitet, ich muss ja auch noch nebenjobben, um unter anderem meinen Podcast, aber auch alles andere wie Essen, Wohnung, sonstiger Luxus zu finanzieren. Ich hatte eine sehr interessante Woche auf der InnoTrans und durfte dort mit einem Schild rumlaufen, auf dem Neuheiten-Tour drauf stand, durfte die ganze Zeit Journalisten und fachkundige Besucher über diese Messe führen. Die Messe beschäftigt sich mit Elektromobilität oder generell mit Mobilität aller Art, größtenteils also Züge, aber auch ganz viele neue Busse, Elektrobusse, die dann da rumfahren. Ich hatte das große Vergnügen, die neue Berliner S-Bahn zu sehen, und zwar noch bevor sie alle anderen sehen. Die wird ja wahrscheinlich erst 2020 oder 2021 dann in Betrieb genommen, aber bei Berliner Großprojekten wissen wir ja eh nie genau, wie es dann wird. Die Bestuhlung der neuen S-Bahn wird blau, also ganz typisch Deutsche Bahn blau. Ich habe auch schon den Herrn von Stader darauf hingewiesen, dass man davon ausgehen kann, dass die ganzen Bediener dann ihren grünen Edding rausholen und die Züge, die Polster dann wieder in ihren Ursprungszustand zurückmalen. Hat er sehr herzlich gelacht und glaubt nicht, dass das passieren wird. Aber das war so erstmal meine Woche. Ganz schön anstrengend, solche Jobs, aber man macht es halt eben ja auch größtenteils nur fürs Geld, oder ich zumindest. Das Feedback zur letzten Folge war durch die Bank bis jetzt sehr positiv. Die Upload-Zahlen waren ein bisschen drunter unter der ersten Folge, aber das kann ja alles auch noch kommen. Auch soll ich ganz, ganz herzlich von Jörn und Matthias grüßen. Die waren von dem Podcast auch sehr, fanden ihn auch sehr gut und sind sehr zufrieden. Versuchen ihn jetzt auch nochmal, hoffe ich zumindest, über ihre Kanäle, also über 90s Berlin, noch zu teilen. Ansonsten habe ich jetzt auch einmal meinen allerersten Follower. Der erste Follower ist meine Mutter. Dafür erstmal herzlichen Dank, liebe Mama. Und es mögen bitte, bitte, bitte noch sich ganz, ganz, ganz viele Menschen ihrem Beispiel anschließen. Ihr müsst meinen Podcast nicht followen, aber ihr könnt ihn auf jeden Fall, müsst ihn runterladen. Ihr müsst ihn weiterverbreiten und ihr müsst vor allem jedem Menschen, den ihr trefft, erzählen, dass es den großartigen neuen Podcast gibt. Und zwar meiner. Ich war auch mit der letzten Folge sehr zufrieden. Ich habe diesmal jetzt bei dem heutigen Interview, was wir später hören werden, es auch geschafft, dass das Mikrofon diesmal nicht übersteuert und wir einen guten und angenehmen Sound die ganze Zeit haben. Also es ist jetzt der erste Podcast, wo ich zumindest technisch das Gefühl habe, alles richtig gemacht zu haben. Bin sehr gespannt, was ihr von dem Interview haltet. Wir können leider nicht wesentlich viele neue Aspekte gefunden. Also ich setze in vielen Fragen auch nochmal aber dem an, was ich Frau Richter in der ersten Folge auch schon gefragt habe. Und wer sich die letzte Folge angehört hat, der wusste auch, dass ich eigentlich ein Gespräch noch mit Frau Vaters-Topatsch noch habe, der sozialpolitischen Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Dieses Gespräch ist mir leider sehr, sehr kurzfristig abgesagt worden. Es war ein Hin und Her. Ich hatte nämlich eigentlich erstmal hatte ich gedacht, das wäre um 10 das Gespräch. Dann habe ich abends, bevor ich schlafen gegangen bin, noch relativ früher dann ins Bett musste, nochmal in den Kalender geguckt und gemerkt, ach, ich habe das ja völlig falsch gemerkt. Das ist ja erst um 13 Uhr, war schon ganz, ganz erleichtert. Und wache dann morgen auf und laufe schon zur S-Bahn und sehe dann, dass ich eine E-Mail bekommen habe, dass das Gespräch leider kurzfristig wegen Krankheit abgesagt werden musste. Frau Topatsch, falls Sie zuhören, erst natürlich von mir ganz gute Besserung. Ich hoffe, Sie sind wieder wohlauf, und ich habe auch mit Frau Jedirim bereits einen neuen Termin. Der ist dann aber wahrscheinlich erst Anfang Mitte Oktober. Müssen wir mal schauen, wie das noch klappt. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ansonsten kann ich Ausblick geben auf zukünftige Podcast-Folgen. Heute Abend nehme ich noch eine Folge auf, diesmal nicht für meinen eigenen Podcast, sondern für die liebe Jenny und ihren Einmischen-Podcast, beziehungsweise der Politikbetreuung-Podcast. Da bin ich sehr, sehr aufgeregt, auch sehr, sehr gespannt. Jenny macht das ja schon ein bisschen länger als ich und ist damit schon ziemlich erfolgreich, hat eine doch schon beeindruckende Fanbase insgesamt für sich aufgebaut. Und wir werden uns in der Folge heute Abend vorwiegend halt mit Hans-Georg Maaßen beschäftigen, seine Rolle im Verfassungsschutz und vor allem natürlich auch die Rolle der SPD. Zurzeit überschlagen sich ja auch die Ereignisse. Es wird wohl nun gerade Stand jetzt ja neu verhandelt, obwohl Herr Seehofer bereits angekündigt hat, dass das nichts, dass er Maaßen auf jeden Fall in seinem Amt, in seinem Ministerium behalten will. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde die ganze Debatte mindestens sehr beunruhigend. Und wer mich kennt, der weiß ja auch, dass ich zumindest der SPD eigentlich nicht ganz abgeneigt bin, aber doch in der letzten Zeit nicht mehr genau weiß, was diese Partei eigentlich ist und was sie war. Und ich fürchte fast, dass die Partei es selber gar nicht mehr so richtig weiß. Ansonsten habe ich noch nächste Woche einen Termin ausstehend. Der werde ich zum ersten Mal dann auch über eine Fernschaltung, also über Skype vermutlich, abhalten. Und zwar spreche ich mit Frau Breining. Frau Breining ist Meeresbiologin. Und ich werde mit ihr bereden, wie weit es moralisch vertretbar ist oder ob es überhaupt moralisch vertretbar ist, Delfinarien zu halten. Also Becken, wo Delfine oder auch Orcas schwimmen und dann auch zu Kunststücken dressiert werden und die Besucher unterhalten. Ich hatte ein Erlebnis diesen Sommer, als ich mit meiner Freundin und ihrer Familie auf Teneriffa war, bin eingeladen worden in den Urlaub, was sehr, sehr nett war und ich eine sehr, sehr schöne Woche dort auch hatte. Und wir waren dann dort im Loro Park, es ist, glaube ich, relativ bekannt, auch so Nummer 1 TripAdvisor und so, also hat man schon mal davon mitbekommen. Eigentlich schon eher fast ein Freizeitpark als ein Zoo. Der Zoo ist wirklich ziemlich klein und natürlich als Hauptattraktion hast du dort auch Orca-Shows und Delfin-Shows und ich habe mich da völlig naiv reingesetzt und wusste überhaupt nichts darüber und dachte, naja, die Tiere sind ja Tiere, wenn die keinen Bock haben, dann machen die das halt nicht. Und bis ich dann halt ein bisschen recherchiert habe und nach der Recherche dann doch ein ziemlich schlechtes Gewissen habe, weil unterm Strich, ja, gibt es eigentlich nicht viele Argumente, die dafür sprechen, dass man sagen kann, man kann Delfinarien gutheißen oder es ist. Auch das, natürlich freut sich ein Kind, wenn es so ein Tier sieht. Und ich bin bestimmt auch der Meinung, dass auch so ein Zoobesuch ein Kind so auch positiv beeinflussen kann, eben in die Richtung, dass es sagt, oh, es geht hier um Ökologie, es geht um Artenschutz und Umweltschutz. Da muss ich mich engagieren und das muss ich im Auge behalten. Aber ja, die Tiere leiden extrem. Es gibt Fälle, wo Delfine Selbstmord begehen, weil sie einfach aufhören zu atmen. Im Bochumer Zoo konnte man, oder ich glaube, es gibt in Bochum und in Nürnberg in Deutschland noch Delfinarien, alle anderen sind inzwischen geschlossen worden. Und man konnte in Bochum zum Beispiel auch nachweisen, dass die Delfine dort mit Psychopharmaka vollgepumpt werden oder zumindest auch gefüttert werden, einfach damit die das aushalten. Aber wirklich derartig häufig Delfine einfach wegsterben in der Gefangenschaft, dass die permanent nachfischen müssen und das ist wahrscheinlich auch nicht sonderlich günstig und will man natürlich auch immer versuchen, möglichst unter der Decke zu halten. Wer sich für diese Thematik noch mehr interessiert, den kann ich jetzt schon mal sehr empfehlen, sich Blackfish anzugucken. Eine sehr beeindruckende Dokumentation. Habe ich im Nachhinein auch ein paar Kritikpunkte gefunden, so für mich persönlich, aber die Doku zeigt dann doch mal sehr, sehr deutlich, was da für eine Industrie hinterhängt, nämlich eine Industrie, der das Leid der Tiere völlig egal ist. Und wie halt bei jeder Industrie geht es der halt größtenteils darum, Geld zu verdienen. Also wer am meisten in dem Film wirklich nicht gut wegkommt, ist SeaWorld, das ist so der größte Betreiber von Freizeitparks in den USA. Und wo man erstmal auch über Jahre immer wieder vertuscht hat, dass es dann Unfälle gab mit Trainern. Also, dass dann ein Tier im Training da doch immer durchdreht und den Trainer packt und soweit so ein Orca entscheidet, dass er dich jetzt nicht mag, hast du auch, glaube ich, dann nicht mehr sonderlich viel zu holen. Es sind doch unglaublich starke und auch sehr, sehr große Tiere. Und es gab dort mehrere Todesfälle. Es gab Fälle, wo danach SeaWorld gesagt hat, naja, aber das hat ja nichts mit uns zu tun und was trägt die Trainerin auch einen Zopf? Das haben wir doch tausendmal gesagt, dass das verboten gehört und der ja, selber schuld. Und die Arbeitsschutzbehörde dort, SeaWorld, schon seit Jahren immer auf der Pelle stand und gesagt hat, das geht halt so nicht mehr weiter. Ihr dürft Menschen nicht mehr mit diesen Viechern mit diesen Tieren ins Wasser lassen. Und die Reaktion von SeaWorld waren, wenn dann überhaupt nur, also ist man ein Stückchen weit entgegengekommen. Inzwischen hat der Film ist jetzt schon ein paar Jahre draußen und hat sehr, sehr große hat sehr Großes bewirkt und Siebert ist fast die Hälfte des Umsatzes weggebrochen, nachdem der Film rauskam. Wir haben auch inzwischen angekündigt, dass sie nicht mehr nachzüchten werden. Also die noch lebenden Orcas werden jetzt auch weiter gehalten und für diese Vorführung benutzt. Aber es wird vermutlich keine neuen mehr geben. Das ist ein riesengroßer Erfolg. Und genau über diese Thematik, auch eben über die Pro und Kontras und unter welchen Maßnahmen wäre das denn auch erlaubt? Oh, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Unter welchen Nachnamen wäre das, unter welchen Maßnahmen wäre das dann noch irgendwie vertretbar, dass man Orca-Shows zulässt? Das, wie gesagt, werde ich mit Frau Breining besprechen. Die ist Meeresbiologin und ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie selber Aktivistin von PETA auch ist, aber zumindest hat die Vermittlung über PETA funktioniert. Das werde ich sie nochmal fragen. Mit der habe ich eine halbe Stunde Zeit, mit ihr das zu bereden. Da bin ich sehr gespannt. Und da haben wir auch schon wieder wunderbar gesehen, wie breit thematisch dieser Podcast sich auffächert. Jetzt haben wir schon zweimal über Obdachlosigkeit geredet, einmal über Techno, dann einmal über die Haltung von Orcas und Delfinen. Also das Spektrum ist sehr, sehr, sehr breit. Ich hoffe immer noch, dass ich Leute von der Aufstehenbewegung oder auch von den Jusos noch für meinen Podcast gewinnen kann, dass wir dann mal darüber reden, was jetzt eigentlich genau gerade politisch passiert und was dieses Aufstehen überhaupt eigentlich ist. Ich möchte nicht mehr sonderlich viele Worte verlieren und möchte direkt zum Gespräch überleiten. Ihr hört jetzt das Interview, was ich mit Marlene Brey geführt habe, über Obdachlosigkeit, über ihre Erfahrung bei der Recherche, als aber auch mit den Menschen vor Ort selber. Und wir driften teilweise ein bisschen ab und gehen auch ein bisschen der Frage nach, was muss überhaupt passieren, obdachlos zu werden? Und könnte es überhaupt sein, dass wir vielleicht auch als ganz normale Menschen oder zumindest Menschen, die jetzt, glaube ich, nicht von sich behaupten würden, dass sie irgendwann mal Gefahr laufen könnten, obdachlos zu werden, ob es nicht uns auch irgendwann treffen kann. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche viel Spaß und wir hören uns wieder am Ende des Interviews. Tschüss.
So, ich sitze hier im Halliflor am Berlin-Prenzlauer Berg. Neben mir sitzt wer?
Marlene Brey.
Hi Marlene, grüß dich.
Hallo.
Wir treffen uns heute, um über Obdachlosigkeit zu reden. Du hast da eine Vorgeschichte, habe ich gehört.
Ich habe da eine Vorgeschichte.
Nicht, was Obdachlosigkeit an sich angeht, aber die Recherchearbeit zur Obdachlosigkeit zumindest.
Das klang dramatisch, ja. Ich bin Volontärin an der Evangelischen Journalistenschule und wir haben letztes Jahr ein Projekt zur Obdachlosigkeit gemacht, weil wir festgestellt haben, dass es eigentlich keine Daten zum Thema gibt und das dringend nachgeholt werden sollte.
Und ihr habt dann euch selber Daten besorgt oder habt ihr selber dann nachgezählt oder was genau, wie genau seid ihr denn da vorgegangen?
Genau, also es fing halt damit an, dass unser Schulleiter das Thema vorgeschlagen hat, weil unsere Schule am Bahnhof Zoo ist und da ist auch die Bahnhofsmission und da sind sehr, sehr viele Menschen, die keine Wohnung haben. Und dann meinte er auch, dass unsere Schule nicht durch Zufall an diesem Ort ist, sondern er halt findet, dass Journalisten mit der Welt auch konfrontiert sein sollen und irgendwie wissen sollen, wie es draußen aussieht. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir dazu Daten suchen. Und dann kam als erster Schritt Dieter Puhl von gegenüber, von der Bahnhofsmission, der leitet die und hat nochmal so ein bisschen erklärt, was eigentlich das Problem ist, wie es den Leuten geht und dass man ihnen halt sehr schlecht helfen kann, sofern es keine Zahlen gibt. Und wir haben auch nochmal so ein paar Fragen gestellt, weil, ja, ich meine, wir alle sehen Obdachlose auf der Straße, aber schlimmerweise haben ja die wenigsten von uns mal wirklich längere Gespräche mit ihnen geführt. Und dann war es, glaube ich, auch so eine erste Annäherung, ihn so ein paar Sachen zu fragen, die man sich gar nicht traut, die Leute zu fragen. Ja, und dann haben wir Gruppen gebildet und genau, weil eine Frage war halt, was gibt es überhaupt für Infrastruktur, wo Leute Hilfe finden können? Dann sind es vor allem, was ja viele Leute immer denken, Ausländer, die hierher kommen, um dann von unserem Sozialsystem zu profitieren. Und was ist eigentlich mit den Frauen, die auf der Straße leben, all das? Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und oftmals ist es ja eigentlich so im Journalismus, dass man ein Problem hat, also man kennt einen Fakt und dann recherchiert man den sauber und fragt dann verschiedene Parteien danach, wie sie das einschätzen, das Problem. Und in dem Fall gab es das Problem im Prinzip nicht. Also man weiß, Menschen sind auf der Straße, aber den Fakt, wie viele das eigentlich sind, den kannten wir nicht. Und das heißt, es gab eigentlich auch keine Stelle, an die man sich hätte wenden können, um zu fragen, okay, was sind die Eckdaten? Und das heißt dann, wir haben bei verschiedenen Politikern angerufen und gefragt, warum nichts passiert. Und vor allem haben wir versucht, zusammenzusuchen, was gibt es an Angebot, also welche Unterkunftarten gibt es, wie viele davon gibt es und wo können Menschen hingehen. Und dann haben wir uns echt einfach durch PDFs gewühlt und durchs Internet und haben einfach Zahlen zusammengetragen.
Wie sehen da die Zahlen aus? Also es gibt da Schätzungen, soweit ich ja weiß. Wie weit gehen da die Schätzungen auseinander? Wie viele Menschen sind zurzeit obdachlos in Berlin?
Also wir gehen davon aus, dass es ungefähr 8.000 sind. Also das war letztes Jahr. Mittlerweile sind es wahrscheinlich eher so 10.000, weil die Zahlen steigen. Und die Wohlfahrtsverbände, also diejenigen, die sich halt für Obdachlose einschätzen, gehen immer eher von ein bisschen mehr aus. Und je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, sagen dann halt die anderen, nein, das ist alles ganz unsicher. Vielleicht sind es auch nur 4.000 oder sowas. Und wie viele es sind, wissen wir nicht. Aber 8.000 fürs Jahr 2017, also ist realistisch. Und dass es jetzt eher so 9.000, 10.000 sind, davon kann man, glaube ich, ausgehen.
Was ich auf eurer Seite gelernt hatte, es gibt den Unterschied zwischen Wohnungslose und Obdachlose. Kannst du das erklären, was da genau der Unterschied ist?
Mhm. Also wohnungslos sind im Prinzip alle Menschen, die keine eigene Wohnung besitzen. Also wenn ein Student nach Berlin zieht und keine Wohnung finden kann und bei Freunden unterkommt, ist der wohnungslos. Und das gilt auch für viele Menschen, die ihre Wohnung hier verlieren, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten oder weil Paare sich trennen und ein Partner ausziehen muss oder weil die Wohnung abbrennt und man sein Haus verliert. Und viele davon kommen dann irgendwo unter, bei Freunden, bei Familie und so weiter oder auch in Wohnheimen dann. Also auch Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, können in Wohnheimen unterkommen und bekommen da Hilfe. Und erst, wer dann halt durch dieses ganze System durchgefallen ist und wirklich nirgendwo mehr schlafen kann, außer in sogenannten Notunterkünften, der ist dann wirklich obdachlos. Und das sind dann diejenigen, die man oft auf der Straße sieht und denen es so mit am schlechtesten geht.
Die Zahlen, die ich da gefunden habe, waren ca. 25.000 wohnungslose Menschen. Das ist ja schon eine ganz schöne Masse. Also
ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, da waren es, ich habe jetzt die Zahl, was war das denn, 47.000? Also sie war irre hoch, aber ich kann es auch noch mal nachgucken. Weil da habe ich mich nämlich auch krass gewundert, weil, also das ist halt irgendwie auch so eine Sache, das variiert alles so krass, was für Angaben man findet. Und auch mit Geflüchteten und oder Jugendlichen, die untergebracht werden, also da fallen ja so unglaublich viele Menschen rein.
Also meine Zahlen, glaube ich, waren vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sogar, 25.000. Okay. Aber gut, da, wahrscheinlich ist das noch viel schwieriger zu schätzen als Obdachlose. So, da kann man, würde ich jetzt mal so angehen, hochrechnen, so wie viele betreuen wir hier an der Stelle. Bei Wohnungslosen ist es ja vermutlich, muss man ja auch eher ins Blaue reinraten. Ne? Also wer weiß schon, welcher Student hier gerade eine Wohnung hat.
Ja, das stimmt. Also ich habe gerade, also im Tagesspiegel stand 37.000 wohnungslose Menschen Ende 2017. 37.000.
Das ist ganz schön viel.
Ja, aber da sieht man halt auch ja, diese ganzen Begrifflichkeiten. Ne? Also man muss das ja unterscheiden, weil ich meine, wer auf der Straße schläft, also klar, das ist irgendwie so, das ist das Allerschlimmste, aber schon die Stufe davor, wenn Menschen keine Wohnung mehr haben, auch weil die Mieten zu teuer sind oder weil sie psychische Erkrankungen haben, ich meine, auch all denen muss man ja helfen. Und 37.000 heißt ja auch, dass das jetzt nicht alles, keine Ahnung, Heroinsüchtige sind, wo man sich denken kann, ja gut, selbstverschuldet, keine Ahnung, sondern 37.000 Menschen, das sind halt auch Familien und ja, also alle möglichen Schicksale.
Nochmal zu den Datensätzen jetzt gerade, was die wirklich Obdachlosen angeht. Du sagst, da gibt es Schätzungen zwischen 4.000 bis 10.000 oder 12.000, was auch immer. Wenn man jetzt sagt, so 8.000 sind es im Schnitt circa, warum gibt es denn keine wirklichen staatlich erhobenen Zahlen?
Ja, das ist eine wichtige und schwierig zu beantwortende Frage. Also zum Teil ist es natürlich so, dass also Einwohnerzahlen sind relativ leicht zu ermitteln, weil sich halt Menschen anmelden, wenn sie in eine Stadt ziehen. Aber wie exakt will man obdachlose Menschen zählen? Also das ist halt, also das sagen auch Politiker, das ist einfach schwierig, weil wenn Menschen nicht innerhalb des Systems sind, dann sind sie nicht registriert. Soweit kann man das verstehen. Dann ist es halt im Moment so, dass die meisten Zahlen, die es so gibt und die wir auch gefunden haben, kommen halt wirklich von den Helfenden selber. Also es ist halt Unterkünfte selber zählen, wie viele Leute bei ihnen so hinkommen. Dann ist halt das Einfachste zu gucken, also Menschen zu zählen, ist halt wirklich schwierig. Was man gut sehen kann, sind halt zum Beispiel Betten in Unterkünften. Und dann kann man halt so schätzen, wie die Fluktuation ist. Also sind das immer dieselben, die da übernachten, oder sind das immer wieder andere? ich meine, also was man dabei einfach auch sagen muss, ist, also Statistik ist immer schwierig, aber wenn es den Willen gibt, diese Zahlen zu ermitteln, dann funktioniert das halt erstaunlich gut. Also ich meine, Marketing ist ein Riesending gerade, alles Mögliche wird gezählt und getrackt. Und wenn es dann in so einem Bereich, wo es halt eigentlich Notwendigkeit gibt, nicht gezählt wird, dann muss man irgendwie davon ausgehen, dass es einfach keinen politischen Willen gibt, sonst würde man ja auch Strategien entwickeln, wie man das ändern kann.
Ja, man kann ja auch, wenn man ganz fies ist, halt auch sagen, es ist vielleicht politisch gewollt, dass keine Zahlen erhoben werden, weil der mit einer Zahlengrundlage auch eine Dringlichkeit schaffen würdest. Also mal angenommen, man zählt und dann kommt raus, es sind überhaupt nicht 7.000, sondern eher so 15.000 sogar, was ja sein kann, das wissen wir halt nicht. Dann würde ja auch bedeuten, dass die 5 Millionen, die man jetzt bereitgestellt hat, halt noch nicht mal im Ansatz reicht, sondern es eher so 15 bis 20 Millionen wären, die dann dafür notwendig wären.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es schon zum Teil eigentlich eine gute Ausrede ist, wo man halt sagen kann, naja, wir haben das und das und gesetzt den Fall, die Zahlen sind so und so, dann würde das reichen. Und dann ist es halt bisher wirklich eine politische Frage, ob man sagt, okay, wir haben einen höheren Bedarf oder nicht. Und es sollte halt keine Meinungsfrage sein, sondern es sollte einfach auf Datengrundlage passieren. Und solange es diese Daten nicht gibt, gibt es halt diesen politischen Druck nicht. Und ja, also würde ich dir zustimmen.
Wie ist dein Eindruck generell von Seiten der Politik? Ihr habt ja wahrscheinlich auch mit Politikern geredet in eurer Recherche. Gibt es da den, oder hattest du Leute kennengelernt, wo du sagst, okay, die haben das Thema echt verinnerlicht und wollen sich darum kümmern und setzen da ganz viel dran?
Also dazu muss ich sagen, dass das andere Leute waren aus meinem Jahrgang, die mit Politikern gesprochen haben. Also es steht ja auch im Koalitionsvertrag eigentlich, dass es mehr Unterkünfte geben soll und dass da was passieren soll. Das sind halt alles Vereinbarungen, die, glaube ich, einfach extrem schwer dann irgendwie so zu kontrollieren sind, was da wirklich passiert. Also, ja.
Das ist natürlich ein klassisches Ding auch von Symbolpolitik. Ne? Man kann sich natürlich das in den Koalitionsvertrag schreiben, dass wir uns der Obdachlosigkeit annehmen. Was dann letztendlich genau passiert, kriegen ja eh die wenigsten wirklich mit. Ne?
Ja, das stimmt. Also ich habe halt also jetzt auch nochmal gelesen, dass die Sozialsenatorin gesagt hat, dass halt auch dieses Jahr eine Statistik eingeführt werden soll. Und da müsste man jetzt einfach nochmal nachfragen, ob das halt, also ist das jetzt quasi, was im Koalitionsvertrag steht, und sie sagt nochmal, ja, wir werden das machen, oder passiert da wirklich was? Also die kooperieren wohl auch mit der Alice-Salomon-Schule, um zu überlegen, wie kann man das zählen? Und also da fehlt mir dann auch gerade der Überblick, also was da exakt jetzt die genauen Probleme sind bei so einer Statistik, weil eigentlich könnte man ja einfach auch zu allen Einrichtungen gehen und sagen, hallo, wir haben das und das vor, bitte zählt diejenigen, die bei euch ankommen, und dann überlegt man gemeinsam irgendwie, was praktikabel ist und was nicht. Also ich meine, so Best-Practice-Sachen, da kann man ja auch dann an das Wissen derjenigen einfach andocken, die in dem Bereich schon arbeiten. Da arbeiten ja sehr, sehr viele Menschen, die ja auch total bereit sind, ihr Wissen zu teilen, weil sie das auch ändern wollen.
Mit wem hast du vorwiegend geredet während der Recherche? Oder was war dein Hauptschwerpunkt bei der Arbeit?
Also meine Gruppe hat sich um Frauen in der Obdachlosigkeit gekümmert, weil wir vier Frauen waren. Und als Dieter Pohl da war, der Leiter der Bahnhofsmission, da meinte er halt am Anfang so, naja, es gibt halt so ein Grundbedürfnis davon, dass man natürlich essen muss, sich waschen muss. Und dann hat er auch das Wort Tampon benutzt und meinte halt, er findet es so krass, wenn Frauen in der Jebensstraße, das ist unsere Straße, wo auch die Bahnhofsmission ist, wenn er sieht, wie Frauen auf offener Straße ihren Tampon wechseln. Und ich fand es halt so erschreckend, weil, also ich will es überhaupt nicht gewichten, Männer und Frauen brauchen gleich viel Hilfe, aber dieses Beispiel, also dass Frauen da einfach auch auf Hygienestandards irgendwie angewiesen sind und auch einfach einen krasseren Schutzraum brauchen, weil es ja einfach auch, also für beide Geschlechter super gefährlich ist, auf der Straße zu leben. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich das noch nie gesehen habe. Also ich habe natürlich schon Frauen Flaschen sammeln sehen und ja, und ab und zu sieht man auch irgendwie Gruppen, wo es dann so eine Frau gibt, aber eigentlich wusste ich halt fast gar nichts über Frauen, die obdachlos sind. Und ich glaube, das geht halt super vielen Leuten so.
Zumal sich eine Frau wahrscheinlich oder eine obdachlose Frau unterm Strich vermutlich doch mehr Sorgen macht um sexuelle Übergriffe als ein obdachloser Mann, würde ich auch mal annehmen.
Ja, das glaube ich auch. Also da kann man ja irgendwie einfach auch immer von sich selber ausgehen, ne? Und also wir haben dann auch so, also es gibt so frauenspezifische Unterkünfte und in den gemischten Notunterkünften, also das sind Unterkünfte, wo man zum Schlafen hingehen kann, also man kommt abends an und muss dann morgens wieder gehen. In diesen gemischten Unterkünften, da ist auch die Auslastung gar nicht gegeben. Also voll viele Frauen gehen da nicht hin. Auch, also das haben uns zumindest dann die Leiterinnen gesagt, weil viele Frauen auch gar nicht wissen, schlafe ich dann halt neben Männern oder gibt es irgendwie einen eigenen Raum für mich? Und es, also ich meine, es gibt dann auch immer wieder also Gruppen, die alkoholisiert sind, die irgendwie Drogen nehmen oder Leute sind verzweifelt und es dann Frauen natürlich ja, besonderen Gefahren ausgesetzt und sich vielleicht denken so, nee, also da gehe ich ganz bestimmt nicht hin. Ist ja total nachvollziehbar.
Ist eigentlich aber krass, ne? Weil auch mir jetzt gerade so auffällt, weibliche Obdachlose, man nimmt zumindest doch gefühlt weniger wahr. Geht das dir da auch so? Also war für dich Obdachlosigkeit unter Frauen ein Thema, bevor du damit da angefangen hast, drin zu recherchieren?
Nee, ich habe also tatsächlich auch nicht so richtig darüber nachgedacht und wir haben aber dann auch eine Erklärung dafür gefunden, weil also die meisten Menschen versuchen das ja so lange zu verstecken, wie es irgend geht und Frauen ganz besonders. Also Frauen outen sich einfach nicht. Also solange es noch irgendwie geht und sie die Kraft dazu haben, pflegen sie sich auch. Also so blöd es klingt, aber die meisten sehen extrem gepflegt und sauber aus und wollen nicht. Und das ist halt auch ein Schutzmechanismus, weil wenn man halt als schwach gesehen wird auf der Straße, dann ist es ja noch leichter, dass jemand irgendwie einem was tut. Und auch wenn, ich meine, wenn offensichtlich obdachlose Menschen um Hilfe bitten, dann hilft ihnen ja auch voll oft niemand. Und wenn eine Frau einfach nur als Frau auftritt und nicht als Obdachlose und dann bittet sie jemanden um Hilfe, dann kümmern sich die Leute wahrscheinlich auch eher darum. Ja, weil irgendwie niemand was mit dieser Gruppe von Menschen zu tun haben möchte. Und es war auch krass, weil wir waren ein paar Mal in so Notunterkünften für Frauen und ich habe mir das irgendwie immer so ganz, ganz düster und schäbig vorgestellt. Und dann kamen wir in so eine Wohnung und das Erste, was man wahrgenommen hat, war so der Geruch von Duschbad. Und dann liefen da Frauen mit so einem Turban auf dem Kopf durch die Gegend, die gerade unter der Dusche waren. Und ich dachte so, das sind Obdachlose, aber die müssen halt am Morgen wieder gehen und kommen dann am Abend wieder und keine Ahnung, laufen halt mit den drei Tüten, die sie haben, durch die Gegend und wissen auch nicht wohin. Aber während sie dann halt ihre Tage draußen verbringen, würde halt niemand denken, okay, diese Frau hat keine Wohnung. Und zwar nicht seit gestern, sondern vielleicht seit einem Jahr oder sowas.
Ich habe mir von einem Obdachlosen oder von ehemaligen Obdachlosen halt mal sagen lassen, soweit du obdachlos wirst, ist dein Tagesrhythmus oder deine Tagesprioritäten sind ganz anders gesetzt, als du sie halt setzen würdest, wenn du jetzt im normalen Leben bist. Also du stehst halt auf oder wachst irgendwann auf und das Erste, was halt in den Kopf geht, okay, ich muss jetzt irgendwie was essen und ich muss jetzt irgendwo schlafen heute Abend. Und schon mit der, schon dass das dann funktioniert, kann derartig, oder geht der ganze Tag schon rum, sodass du vielleicht einmal abends, wenn du Glück hast, hast du was gegessen, wenn du richtig Glück hast, sogar gut oder ausgewogen und du hast sogar noch einen Schlafplatz ganz schnell gefunden, aber dann hast du halt vielleicht deinen nächsten Tag gesichert, aber das, was danach dahinter kommt, nämlich, dass du vielleicht auch mal wieder ins normale Leben zurückgehst, das drängt sich natürlich immer weiter in den Hintergrund.
Ja, das finde ich auch so krass, weil die meisten Leute ja immer davon ausgehen, dass das, oder nicht die meisten, aber ich glaube, viele Menschen denken, dass Obdachlose irgendwie faul wären oder sowas. Also dieses ganze so Sozialschmarotzer-Ding. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, der auf der Straße lebt, dann bin ich immer wirklich ehrfürchtig, weil ich mir denke halt, krass, die arbeiten halt den ganzen Tag. Ich meine, betteln ist ein furchtbares Wort, aber sich wirklich jeden Tag also darum zu kümmern, eben, was du sagst, zu essen, zu schlafen, irgendwie zu überleben, das ist halt wirklich ein Vollzeitjob. Das ist so krass, auch wenn man sieht, dass sie irgendwo so müde sitzen und du hast niemals einen Rückzugsort. Also ich weiß auch nicht, ob das so ein... Ich habe Ethnologie studiert und da gibt es so einen Begriff, der heißt Othering. Und das, im Prinzip heißt das so, den anderen anders machen. Und ich glaube, dass wir das halt voll oft auch mit Obdachlosen machen, weil ich glaube, wenn wir uns vorstellen könnten, wie hart das ist und dass es nicht immer selbstverschuldet ist und dass uns das auch passieren könnte, dann fänden wir es halt so schlimm und ich glaube, wir fänden es zum Teil so schlimm, dass wir das lieber nicht wahrhaben wollen und dass wir halt deswegen irgendwie immer das so von uns wegschieben und denken, naja, dass diese Menschen sind irgendwie anders als wir und ich glaube leider, die sind genauso wie wir.
Hattest du ein anderes Bild von Obdachlosigkeit vor deiner Recherche?
Ja, also ich...
Oder andere Vorurteile, sag ich mal?
Ja, ich finde es irgendwie schwer zu sagen, weil ich... Also ich glaube, dass ich schon... Also ich hatte irgendwie immer so krasses Mitleid, aber ich finde es auch... Also ich finde es schon echt ein heftiges Thema, also weil es in Berlin einfach auch so wahnsinnig präsent ist und... Ja, und ich schwanke dann irgendwie immer zwischen, ich will was machen und ich will halt auch nichts damit zu tun haben im Prinzip, weil das einen einfach unglaublich belastet und man eigentlich gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie das eigentlich genau passieren kann und also hat mich da eigentlich auch nie so richtig von ausgenommen, weil ich, keine Ahnung, wenn ich meine Steuererklärung machen muss, dann schiebe ich sowas auch immer wahnsinnig weit auf. Und ich, also zum Beispiel, was wir irgendwie so öfter mal gehört haben, dass sehr viele Menschen psychische Probleme haben. Und dann wird irgendwie auch genannt, viele haben Probleme, die Post zu öffnen. Und also das kann halt also dramatisch enden, weil wenn man irgendwie Schulden hat, dann werden die immer mehr. Und ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben, wo ich wusste, okay, da kommen Scheißbriefe, ich öffne die mal eine Zeit lang nicht. Und denkt man so, oh fuck, das ist vielleicht irgendwie so der erste Ansatz oder sowas.
Das hat jeder. Ich glaube, jeder hat auch schon mal Post vom Infoscore Forderungsmanagement bekommen. Das ist, sind die Jungs von der Deutschen Bahn, wenn man da erwischt wurde.
Ah, okay. Also, aber darüber redet man ja, finde ich, irgendwie nie, dass man halt so Alltagskram einfach verkackt. Also ich habe einmal eine Steuererklärung nicht gemacht, ich musste 300 Euro bezahlen. Und das hätte halt einfach nicht sein müssen. Und dann konnte ich sie natürlich bezahlen. Und wenn ich sie nicht hätte bezahlen können, dann hätte ich es mir halt von meiner Mutter leihen können. Aber so Mini-Sachen können halt richtig dramatisch enden. Und ich glaube halt, mittlerweile sehe ich also immer mehr Parallelen. Also ich glaube einfach, dass es einfach Bullshit ist, dass diese Leute ganz anders sind. Und also was mich halt schon überrascht hat, ist, also das hat auch Dieter Puhl einmal gesagt von der Bahnhofsmission, dass einfach so psychische Erkrankungen halt wahnsinnig verbreitet sind. Und das, also ich meine, dazu gibt es halt auch keine Statistiken und wie auch. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wollte, dass jetzt irgendwie erhoben wird, wie viele Menschen an was leiden. Aber dass das einfach ein Riesenfaktor ist, dass ja Menschen Angehörige verlieren, eine Depression haben. Und also eben nicht immer nur Suchterkrankungen. Das ist Quatsch. Es kann einfach irgendwas passieren und das wirft dich einfach aus der Bahn. Ja, und wie relevant das ist, auch um Arbeit zu finden, also ja, das habe ich irgendwie unterschätzt, glaube ich.
Na, würdest du so weit gehen zu sagen, es kann jeden treffen? Also wir können alle obdachlos werden, wenn nur diese, sag mal, die falschen Vorzeichen dann zusammenkommen?
Ich glaube, da würde ich irgendwie auf das hören, was viele Menschen von sich sagen, die dann sagen, nein, das könnte mir niemals passieren. Aber ich glaube auch, dass viele Leute, ich glaube halt, wenn man so aufgewachsen ist, dass man immer gelernt hat, sich an Termine zu halten. Es gibt auch Menschen mit einem unglaublich krassen Sicherheitsbedürfnis, die sorgen, glaube ich, immer dafür, dass sie diese Puffer behalten. Und die wissen auch, dass sie Familien haben, die ihnen immer helfen würden. Und ich glaube halt, so ungerecht ist unsere Gesellschaft, dass es halt nicht jeden treffen könnte, aber würde man dieselben Leute in dieselben Situationen bringen, dann, glaube ich, könnte es schon passieren. Dass wenn du schon als Kind, keine Ahnung, dir niemand beigebracht hat, so Termine einzuhalten, Dinge zu tun, wenn du irgend so ein scheiß Schreiben bekommst.
Steuererklärung rechtzeitig abzugeben.
Ja, zum Beispiel, wirklich, das war für mich echt so ein Schockmoment, dass, wenn man irgendwie so erwachsen wird und dann so merkt, okay, diese Briefe vom Amt kommen und wenn da drauf steht wichtig, dann ist es halt wichtig und wenn du es nicht machst, dann hast du ein Problem und da sagt nicht jemand irgendwie, okay, kriegst eine 5, aber beim nächsten Mal besser machen, sondern es gibt kein nächstes Mal.
Generell, das ist, glaube ich, hat auch jeder mal gemerkt, dass man auch in der Schule ja sowas dann halt eben nicht lernt. Also ich hätte gerne in der Schule im Nachhinein mal gelernt, wie so eine Steuererklärung eigentlich funktioniert oder generell, wie Steuern funktionieren.
Ich auch. Weil ich weiß noch, ich war irgendwann mal bei einem Geburtstag und da haben Leute darüber gesprochen, also da waren wir noch alle Studenten und die haben darüber gesprochen, dass sie Steuererklärungen machen und wie viel Geld sie damit sparen. Und ich habe so gedacht, ihr seid Studenten, warum macht ihr das überhaupt? Und die haben zu Hause gelernt, wenn man das macht, dann kann man sogar seinen Erasmus absetzen und die Fahrt nach England, weil man sich schon mal seine nächste Wohnung angeguckt hat oder sowas. Und man denkt sich so, okay, das ist so unfair, dass manche Menschen das lernen. Und ich habe das irgendwie nicht gelernt. Und ich bin ja auch privilegiert. Und andere Leute, keine Ahnung, haben halt Eltern, auf die niemals Verlass war. Und wie will man denn von denen dann verlangen, dass sie alles immer hinbekommen?
Ja, vor allem ist es natürlich in so einer Großstadt, geht es natürlich auch dann ganz schnell, dass es den Leuten ja einfach egal ist. Also ich bin in Berlin aufgewachsen. Du wohnst ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren hier, hast du ja vorhin gesagt. Und man ist an den Anblick ja komplett gewohnt. Also es schockt ja keinen mehr, wenn ein Mensch reinkommt in die U-Bahn und Straßenfeger verkauft und teilweise wirklich nicht gut riecht, weil klar ist, okay, dem geht's echt nicht gut. Er braucht ganz dringend Hilfe. Ich habe einen Punkt noch, den ich habe sehr lange Fundraising gemacht. Also ich bin auf der Straße rumgerannt und habe Spendenverträge feilgeboten. Das ist kein sonderlich beliebter Job, kann ich sagen. Und da hatte ich auch sehr häufig was so eine Standardausrede ist, war so, ja, ich spende jetzt nicht, weil ich gebe ja schon dem Obdachlosen immer den Euro, wenn der in der Bahn vorbeikommt. Findest du das stichhaltig? Also findest du, dass der Euro dem Obdachlosen dann wirklich hilft, oder ist es nicht eigentlich eher der Tropfen auf dem heißen Stein?
Also ich glaube, eigentlich glaube ich, es wäre vielleicht am besten, man würde einen Dauerauftrag einrichten und das an eine Einrichtung geben, weil die damit halt kalkulieren kann. Die wissen dann irgendwie, sie können das und das anschaffen und das ist nachhaltige Hilfe. Ich finde, man sollte immer Leuten was geben, wenn man gerade kann, weil das ja auch irgendwie so einfach selbstständig ist, halt selber Geld in der Tasche zu haben. Aber du meinst, dass man so dann an jemanden nichts spendet oder wie?
Na, ich meine eher, dass man so sein Gewissen beruhigt, indem man jetzt dem Obdachlosen einen Euro gegeben hat. Aber man ja, ich würde also auch niemals sagen, dass das komplett falsch ist, dem Obdachlosen dann jetzt einen Euro zu geben. Aber es ist natürlich, finde ich zumindest, immer noch eine symbolische Hilfe. Und manchmal eine Hilfe, die manchmal eher dem eigenen selbst gerade dann dienlicher ist als dem Obdachlosen selber. Ja. Weil der Obdachlose selber hat dann halt einen Euro, mit dem kann er sich was zu essen kaufen. Er kann sich eine Unterkunft vielleicht leisten. Wir wissen aber auch nicht, ob das nicht halt irgendwie in irgendwas anderes halt dann rein investiert wird. So, also das ist auch so ein dummes Vorurteil, die saufen wir dann alle nur. Aber auch das wird es natürlich immer wieder mal geben. Und ich habe manchmal eher den Eindruck, dass man eher sich selbst halt gerade den Euro spendet, geistig, okay, als dem Obdachlosen selber und so zur eigenen Gewissensberuhigung.
Das habe ich noch nie so wahrgenommen. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mit meiner Schwester zusammen in der U-Bahn war und da hat jemand einem Obdachlosen 5 Euro gegeben, also einen Schein. Und der war so verblüfft und glücklich, weil er halt so selten einen Schein bekommt. Und ich glaube, also natürlich, also ja, einige davon werden das wahrscheinlich vertrinken, aber ich vertrinke mein Geld zum Teil auch. Und das ist halt irgendwie so mein Leben und was ich damit machen will. Aber, also natürlich, damit wird man jetzt nichts im System ändern, aber ja, aber also was ich glaube ich sogar noch wichtiger finde, als Leuten, also jetzt diesen Euro zu geben, ist, wenn sie dann in der Bahn stehen und dich angucken, dass du zurückguckst. Weil das finde ich halt so krass. Die Leute kommen rein und alle senken den Blick, weil sie, glaube ich, also ich glaube, wir sind es halt irgendwie gewohnt in Berlin, aber ich glaube, es tut uns allen weh und darum gucken wir alle weg oder wir wissen aber nicht, was wir machen sollen. Und würde man das einfach mal aushalten und sich dann denken, so, ja, scheiße, es ist ein Problem. Und den Leuten halt zumindest einen Respekt zollen, ihnen in die Augen zu gucken. Weil das finde ich echt krass. Das ist doch so, auch so ein Eingeständnis von, hier läuft was richtig schief. Dass man das einfach ausklammert. Die sind einfach unsichtbar geworden.
Ja, was mir auch schon auffällt, es ist zumindest gefühlt, ist es sehr, sehr viel mehr noch. Also ich weiß nicht, ob ich es einfach anders wahrnehme. Und ich komme auch aus Zehlendorf, also einem sehr bürgerlichen, ruhigen Stadtteil mit dementsprechend noch relativ wenig Obdachlosigkeit. Aber mein Gefühl ist dennoch, das ist nicht nur, also auch die Schätzungen bestätigen das ja auch von den Wohlfahrtsverbänden, aber auch rein gefühlt im Stadtbild habe ich ausgefühlt, du siehst mehr Obdachlose. Es ist deutlich, deutlich mehr. Und nicht nur seit der Flüchtlingskrise, auch schon davor ging das los.
Ja, die Zahlen steigen. Und ich meine, wir sehen das ja auch an den Mietpreisen. Die Mietpreise steigen, die Einkommen steigen nicht entsprechend mit. Ja, immer, also ich glaube, also dieser Kampf wird einfach irgendwie härter und Menschen fallen unten raus.
Das ist ja nicht nur die Miete, die steigt, sondern auch die Wohnungen, die einfach nicht mehr da sind. Also das Hauptproblem ist ja jetzt gar nicht mal unbedingt mehr die teuren Mieten. Also die sind auch ein großes Problem. Ja. Aber auch, dass es einfach dann keine Wohnung gibt und ein Single sich halt einfach hier dumm und dämlich sucht, bis es dann mal eine Einzimmerwohnung oder vielleicht eine Zweizimmerwohnung findet. Weil dafür ist der Platz einfach nicht mehr da oder die Kapazitäten sind da völlig ausgeschöpft bis jetzt.
Ja, ich finde auch, da müssten wir eigentlich einfach auf die Straße gehen und sagen, wir brauchen Sozialwohnungen, weil niemand auf der Straße sein sollte und dafür braucht es einfach bezahlbaren Wohnraum.
Na, die SPD hat sich jetzt, hat jetzt den Mietenstopp angekündigt.
Mal gucken, wie gut das funktionieren wird.
Es hat die letzten Male doch schon so toll funktioniert.
Ja, darum, deswegen mussten sie auch nochmal ran.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Vorsicht, nochmal Ironie im Podcast, gerade anonym kann das auch häufig missverstanden werden. Was waren so hattest du so einen Schlüsselmoment bei der Recherche oder so einen Moment, der sich besonders eingeprägt hat für dich?
Ich fand's richtig krass, dass in der einen Notunterkunft für Frauen haben wir halt die Leiterin auch gefragt, was sie glaubt, woran es liegt, weil auch Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, glaube ich, kommen dazu keiner richtigen Lösung. Und dann meinte sie, was sie sieht, ist einfach, dass immer mehr ältere Menschen obdachlos werden, weil sie einfach von ihrer Rente nicht leben können. Und das war dann auch nochmal, noch mehr frauenspezifisch, weil Frauen gerade im Alter ein höheres Armutsrisiko haben, weil sie halt weniger verdienen im Schnitt und auch öfter aussetzen, mal nicht arbeiten, weil sie ihre Kinder aufziehen etc. Das kennt man ja irgendwie alles. Und dass dann, wenn halt die Rente nicht so wahnsinnig hoch ist und die Mieten aber steigen, man das nicht mehr bezahlen kann. Das irgendwie auch nochmal zu diesem Thema, kann das jedem passieren, weil das sind dann halt wirklich ganz normale, alte Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und plötzlich können sie diese Miete nicht mehr bezahlen. Und darauf ist ja auch irgendwie, glaube ich, selten so ein Sozialarbeiter dann eingestellt oder, also das ist irgendwie wirklich so ein Schockmoment, weil man dann wirklich sieht, okay, scheiße, das ist jetzt irgendwie nicht irgendein Drofi, sondern das ist unsere Gesellschaft, die da was verkackt hat.
Das ist schon gruselig, ja.
Glaubst du, darf ich dich das mal fragen, glaubst du, dass jeder, dass es jedem Menschen passieren kann?
Ja, an sich schon. Ich glaube schon, dass es jedem passieren kann, nur wahrscheinlich halt nicht in jeder Situation oder in jeder Lebensphase, sage ich mal. Aber jetzt gerade, das, was du ja gerade meintest mit dem Alter, also dass Leute einfach, dass die Rente halt so mickrig ist, dass die Wohnung einfach nicht stemmbar ist und du dann irgendwann rausfliegst, das kann, glaube ich, uns allen passieren. Und natürlich, ich meine, wir beide haben ein gutes soziales Umfeld und haben Freunde und wir haben eine Familie, die sich um uns kümmert. Und uns würde dann so schnell, also wir würden nicht so schnell in so eine extreme Notsituation kommen, dass wir wirklich unter der Brücke pennen. Aber was ich sag mal, 20 Jahre plus, so wir wissen ja nicht, was wie unser Leben halt so laufen wird. Und ich glaube, das Hauptding ist wirklich soziales Umfeld. Und soweit du kein soziales Umfeld mehr hast, was dich dann auffängt und dir dann hilft in so einer Situation, sei es ja auch nur, dass du halt dann irgendwie vielleicht mal ein paar Wochen irgendwo auf der Couch pennen kannst bei irgendwem, dann kann es, glaube ich, ziemlich, ziemlich schnell gehen, ja. Also ich bin schon der Meinung, dass es jeden treffen kann. Ja, es wird nicht zwingend jeden treffen und es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich davor zu bewahren, aber ich würde nicht drauf wetten.
Ja, weil ich glaube, da scheiden sich echt die Geister.
Gibt es für dich Maßnahmen, die Politik sofort unternehmen könnte, um das Problem oder gerade um das Problem der steigenden Obdachlosigkeit einzudämmen?
Auf jeden Fall. Also
angenommen, du bist jetzt Merkel und kannst einen raushauen so richtig. Was wäre deine erste Maßnahme?
Also ich bin eigentlich nicht so der Statistiker, aber in diesem Fall glaube ich wirklich, dass das einfach der erste Schritt sein muss. Wir brauchen Zahlen, damit wir dann wissen, was ist das Problem und wie muss also die passende Lösung aussehen. Weil alles andere sind halt echt Gefühlsentscheidungen und das brauchen wir nicht. Und dann brauchen wir einfach eine entsprechende Anzahl an Schlafplätzen, weil im Moment ist es ja wirklich so, dass einfach nicht jeder Mensch findet am Abend ein Bett, in dem er schlafen kann, sondern es gibt schlicht zu wenig. Dann braucht es eigentlich auch ein System, also im Moment ist es so, dass Leute in so eine Notunterkunft kommen und sie wissen dann nicht, ob da noch ein Bett frei ist und die Unterkunft selber weiß auch nicht unbedingt, wo die nächste Unterkunft ist, wo noch was frei ist. Also es braucht eigentlich ein System, dass man erkennen kann, okay, wo sind gerade Betten frei, also es braucht genügend und dann braucht man irgendwie ein Verteilungssystem, dass jeder Mensch dann rechtzeitig an diesen Ort kommt, wo er was finden kann. Und dann, ich meine, das ist ja einfach nur, um zu verhindern, dass das Schlimmste passiert. Dann, glaube ich, muss man aber vor allem vorher ansetzen, dass Menschen gar nicht erst obdachlos werden. Und das heißt, vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und vor allem Sozialwohnungen zu schaffen, auf die Menschen einfach einen Anspruch haben und die nicht sonst wo sind. Eigentlich, es gibt tausend Dinge zu tun. Eigentlich braucht es halt auch einfach so ein Sozialticket, also weil das halt auch so ein Ding, dass wenn irgendwo eine Unterkunft voll ist, dann haben ja obdachlose Menschen, wenn man mal kurz nachdenkt, natürlich kein BVG-Ticket. Das heißt, sie können eigentlich gar nicht zur nächsten Unterkunft fahren. Und dann gibt es halt wirklich Fälle, wo Leute verhaftet werden, weil sie mal wieder schwarz gefahren sind. Ja, und dann braucht es, glaube ich, vor allem, und da bin ich selber auch ein bisschen ratlos, aber ich glaube, dass so wie diese Sozialleistungen gerade ausgegeben werden, braucht es halt extrem mündige Bürger, die sehr dahinterher sind, ihre Rechte einzufordern. Und ich glaube halt, das muss man simpler gestalten. Also jemand, der in einer Notsituation ist, der kann nicht sein Recht durchsetzen, sondern dem muss einfach alles angeboten werden. Und das ist, glaube ich, schon so eine Schwierigkeit, dass auch so Sozialarbeiter sagen, dass man, also man muss ganz oft mit Angeboten auf die Leute zugehen, die holen sich das nicht. Und das ist natürlich, das ist halt schwierig.
Ich hab die Zahlen auch gerade nochmal nachgeguckt. Also die obdachlosen Schlafplätze in Berlin belaufen sich auf ca. 1000. Da muss man auch sagen, dass Rot-Rot-Grün das nochmal auf knapp 300 aufgestockt hat. Das war davor nochmal deutlich mehr. Aber schon selbst wenn man ja ganz, ganz pessimistisch schätzt, wir haben nur 7000 Obdachlose in Berlin. So, die Rechnung geht ja nun, glaube ich, nun wirklich jedem Erstklässler. Ist, glaube ich, da klar, dass das nicht klappt. Und eine Zahl, die finde ich richtig alarmierend, bundesweiter Anstieg von Wohnungslosen zwischen 2014 und 2018 von 350 auf 500.000. Also das ist richtig happig. So, das ist richtig, richtig viel, ja. Ich meine, aber in der perfekten Welt, sage ich mal, kommt jemand auf die Straße, man weiß aber sofort, ey, kein Problem, da drüben wird mir geholfen, da ist die Anlaufstelle für den Fall, ich habe keine Wohnung mehr. Ist das, glaubst du, das ist handelbar, das ist politisch durchsetzbar, dass du einfach ein Grundrecht hast auf eine Wohnung und das wird dir sofort dann auch gestellt?
Ich finde, das muss es einfach geben. Also es ist ja jetzt schon so, dass wenn Menschen in der Unterkunft keinen Platz mehr bekommen, dass sie dann ins Hostel zum Beispiel gehen dürfen oder sogar in günstige Hotels. Und das kostet ja auch Geld. Also am Ende geht es ja immer um Geld. Und die Frage ist jetzt irgendwie, was sind günstige Lösungen, um das zu verhindern? Und ja, also man muss einfach ausreichend Wohnraum schaffen, dass man für die entsprechende Anzahl von Bürgern ausreichend Wohnungen hat. Und ich meine, alles andere kostet ja auch was. Ich meine, Gefängnisse kosten Geld. Diese ganzen Strafmaßnahmen durchzusetzen, kostet Geld. Es kostet auch Geld, ein Hygienecenter an den Bahnhof Zoo zu bauen, wo Menschen duschen können. Ich glaube, dass so nachhaltige Lösungen einmal zu bauen und Wohnungen zu haben, das, also vielleicht ist das sogar günstiger. Also da darf, glaube ich, so eine Stadt einfach nicht alles an Infrastruktur verkaufen, was sie halt ihren Bewohnern zur Verfügung stellen sollte.
Es wird immer die Zeit geben, wo wir uns ganz schön ärgern, dass wir die ganzen Innenstadtflächen mit Shoppingcentern zugebaut haben, anstatt mit bezahlbarem Wohnraum.
Ja, und ich meine, es gibt ja immer mal wieder Grundstücke. Also gerade, keine Ahnung, Robben und Wienches haben gerade ihr Grundstück in Kreuzberg verkauft. So, das ist halt in der Innenstadt. Und ja, also da müsste dann vielleicht wirklich so eine Stadt einfach immer zuschlagen, sobald es irgendwo Raum gibt und da Wohnungen hinbauen. Weil eigentlich sollte das ja keine Verhandlung sein, sondern man weiß, also was kann denn wichtiger sein, als dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben?
Ja, vor allem, wie groß muss das Problem erst werden, dass es so jedem offensichtlich ist? Also müssen wirklich erst die Obdachlosen auf 20.000 anwachsen, bis die Politik wirklich merkt, okay, das fliegt uns hier gerade um die Ohren, das funktioniert jetzt hier nicht mehr. Also wie weit kann man das treiben, bis dann wirklich politisch endlich gehandelt wird? Und die Zahlen sind jetzt schon alarmierend. Ja. Ja, und die GroKo hat ja 2 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt. Das ist natürlich, also da kann man ja wahrscheinlich nichts mitbauen. Also ich weiß nicht, wie es im Baugewerbe so aussieht, aber 2 Milliarden für Häuser bauen klingt für mich zumindest nicht sonderlich viel. Also es ist ja nicht abzusehen, dass es jetzt behoben wird, zurzeit politisch.
Nee, das stimmt. Und also da ist das Einzige, was man sagen kann, dass es dann schon fast dankbar ist, dass das Problem sichtbar wird, weil dann, also dann entsteht ja eigentlich Druck. Ich meine, das ist ja auch was mit Zahlen passieren, weil die Statistiken dieses Problem sichtbar machen müssen. Aber also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding von Segregation. Ne? Ich meine, die sind, also obdachlose Menschen sind nicht überall, sondern sie dann in Mitte und dann noch in so ein paar Bezirken. Und ich glaube einfach, dass eigentlich muss jeder Mensch mit diesem Problem konfrontiert werden, damit er weiß, okay, das ist irgendwie unsere aller Aufgabe, das zu beheben.
Ja, aber solange, glaube ich, Menschen immer noch davon ausgehen, das trifft ja halt nur die Asozialen, wird es auch da keine Solidarität geben.
Ja, das glaube ich auch. Also deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, also es ist voll wichtig, auf diese Zahlen hinzuweisen, aber es ist auch wichtig, dass es einfach nicht so, dass es auch einfach alles eigentlich aus so sozialer Ungleichheit kommt, ne? Also, ja, also ich glaube auch so, also wenn man einfach anfängt, das nicht mehr von sich wegzuschieben, ist das vielleicht schon der erste Schritt, weil wenn es dein eigenes Problem sein könnte, dann wirst du wahrscheinlich was dagegen tun.
Deswegen ja auch meine These, auch wenn sie natürlich sehr steil ist. Ich glaube, der Gedanke ist nicht falsch, sich doch klar zu machen, dass es mich auch treffen könnte. Also da reicht, glaube ich, ein schwerer Schicksalsschlag einfach schon aus, dass du dich von deinem sozialen Umfeld abkoppelst und ja wirklich auch dich wirklich völlig treiben lässt irgendwann nur noch.
Ja, das glaube ich auch.
Gut. Hast du noch was? Leg dir noch was aus der Seele, Marlene.
Jetzt bin ich niedergeschlagen und denke mir, wir brauchen irgendeinen positiven Abschluss.
Ich überlege auch schon händeringend. Gab es irgendeine ganz herzerwärmende, schöne Geschichte, die du bei deiner Recherche erlebt hast oder gehört hast? Oder hast du vielleicht jemanden kennengelernt, der es aus der Obdachlosigkeit herausgeschafft hat? Das ist eigentlich ja auch mal interessant. Da hört man nicht nie was drüber. Man hört viel, dass Leute obdachlos sind und vielleicht, wie sie es werden. Aber gibt es denn nicht auch mal positive Geschichten, dass Menschen das geschafft haben, da sich da komplett rauszuziehen? Sei es jetzt aus komplett eigenem Antrieb oder halt mit Hilfe der Sozialarbeiter, was ja genau auch ihre Arbeit ist.
Wenn ich das wüsste, ich habe letztens gegoogelt, weil ich ein Hörbuch wollte mit irgendeiner schönen Stimme und dann wurde mir jemand vorgeschlagen, wo dann stand, ich war obdachlos und dann wurde ich entdeckt. Und aber genau das ist halt, worauf wir nicht setzen sollten, dass der American Dream passiert und jemand, weil er so unglaublich talentiert ist, dann entdeckt wird, sondern was wir machen müssen, ist nicht irgendwie so fischen nach den besonderen Talenten, sondern einfach für alle was ermöglichen.
Ja, das ist, ich glaube, das ist keine Perspektive auf lange
Sicht. Entdeckt zu werden, weil wir so schöne Stimmen haben?
Wir haben sehr schöne Stimmen, aber wir haben uns, glaube ich, schon selbst entdeckt. Das reicht aus.
Ja.
Wir haben noch als eine Anekdote hatte ich noch tatsächlich aus den USA, jetzt nicht selbst erlebt, auch nur gelesen, relativ lange Artikel über Obdachlosigkeit in Las Vegas. Mhm. Las Vegas hat ein Tunnelsystem, glaube ich tatsächlich Lufttunnel unter der Stadt, damit der heiße Wüstenwind da besser durchrauscht. Und es hat offensichtlich irgendwelche physikalischen Gründe, die ich nicht genau verstanden habe, aber auf jeden Fall sind wirklich unterhalb von Las Vegas, also der Riesenprotzreich Blink-Blink-Stadt, gibt es ein riesiges Netzwerk nochmal an Obdachlosen, was einfach direkt eine Etage drunter wohnt. Die wohnen in diesem Tunnelsystem und es sind wirklich richtig viele, es sind auch so mehrere Tausend. Und in den USA, glaube ich, ist generell nochmal die Sozialhilfe eh nochmal ein anderes Thema. Also da wird dir dann aber auch nicht geholfen und da gibt es auch dann nicht diese Fördermittel. Und was ich aber vor allem wirklich krass fand, das hat der Journalist dann auch noch gesagt, diese Menschen sind alle derartig überzeugt, die schaffen das, das passt doch alles so. Bin jetzt hier ein paar Jahre jetzt erstmal obdachlos, aber das wird schon alles wieder. Ich komme wieder hoch und American Dream halt so. Mhm. Vielleicht werden die auch entdeckt.
Ja, aber darauf kann man leider nicht hoffen.
Darauf kann man nicht hoffen. So richtig, richtig persönlich ist das Ende jetzt noch nicht geworden, aber...
Wir gehen auf jeden Fall raus und gucken den Menschen in die Augen. Und vielleicht sollten wir auch einfach anfangen, sie zu fragen, was sie brauchen. Also, vielleicht ist das auch ein Ansatz.
Fragen, hast du Hunger, hast du Durst?
Ja, weil ich meine, viele sagen ja, also eben, sie nehmen sowohl Geld als auch alles andere. Und ich glaube, wenn man wieder so ein Gespräch hat in der Gesellschaft und was das Problem ist... Weil es hängt ja alles zusammen. Also wie du halt sagst, wenn oben die Reichen sind und unten die Armen, also dann klaffen diese Lücken. Und wenn wir die schließen wollen, dann müssen wir uns irgendwie alle bewegen.
Also Leute, mehr auf die Obdachlosen hören. Mit denen einfach mal reden, sich hinsetzen, Gespräch suchen. Habe ich auch schon zweimal, dreimal gemacht. Ist bewegend. Man merkt auf jeden Fall auch, dass seine Probleme, die man so hat, dann doch eigentlich relativ klein sind.
Das stimmt allerdings. Ja.
Das war ein gutes Schlusswort. Marlene, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Danke dir.
Sag den Hörern noch Tschüss.
Tschüss und hört immer schön den Podcast hier von Paul.
Res Publica Podcast, ja, genau. Und besucht obdachlosinberlin.de. Sehr gute.
Ja. Sehr gerne, kommt vorbei, obdachlos.de.
Obdachlos in Berlin.
Obdachlosinberlin.de, mein Gott, ich hab's falsch gesagt.
Dafür bin ich ja da, kein Problem. Dann bis bald, auf Wiederhören, Tschüss.
Tschüss.
So, ich glaube, ich kann dem nichts hinzufügen. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Nochmal vielen herzlichen Dank an Marlene, dass du dir dafür Zeit genommen hast. Es ist ja auch, wie gesagt, nicht normal, dass so ein kleiner No-Name-Podcast anfragt. Und direkt kam es jetzt überall von allen Seiten immer nur ein Ja, natürlich sofort. Ich bin sehr, sehr bewegt und sehr gerührt von dieser Loyalität, die einfach generell herrscht. Also es ist generell, finde ich, eine schöne Erfahrung, wenn man merkt, okay, wenn man fragt, dann ist eigentlich die Antwort immer positiv. Ich glaube, ich habe bis jetzt genau eine einzige Absage bekommen für ein Interview. Na gut, die waren vielleicht auch einfach wirklich komisch, aber wer weiß. Ich habe, wie gesagt, nichts mehr viel zu sagen, außer, dass ihr euch bitte auf jeden Fall alle den Almischen Podcast von Jenny anhören müsst. Nicht natürlich nur die Folge, in der ich jetzt dabei bin, sondern auch alle anderen, die sind nämlich sehr, sehr gut. Jenny hat den Almischen Podcast, beziehungsweise der Politikbetreuungspodcast, den ich, wie gesagt, uneingeschränkt empfehle. Die neue Folge zum Thema Maßen ist jetzt gerade veröffentlicht worden heute und ich bespreche mit Jenny eine Stunde lang zu etwa, was wir davon halten. Wer es weiß, ich bin ja auch, ich bin ja nicht nur, wie in diesem Podcast gerade auch schon gebeichtet, Sympathisant der SPD, ich bin ja sogar Mitglied, wenn auch mit sehr, sehr schwerem Herzens und bin bereits einmal in die SPD eingetreten und ausgetreten. Der nächste Austritt liegt, glaube ich, habe ich zumindest gerade das Gefühl, unmittelbar bevor. Aber wer weiß, alle guten Dinge sind drei. Und wir besprechen ein wenig, wie sich die Causa Maaßen jetzt entwickelt hat, wie das zweite Ergebnis jetzt ist und wie wir das einschätzen. Ja, Jenny und ich hatten tatsächlich noch gewettet. Ich war der Meinung, naja, Maaßen wird schon bleiben, er wird bis halt eine andere Position bekommen und die ist dann etwa so ähnlich wie ein Generalsekretär, heißt halt nur nicht so. Und Jenny war fast sogar davon ausgegangen, dass die SPD die Koalition dafür platzen lässt. Aber das ist nicht eingetreten. Tatsächlich ist dieser Posten als Sonderberater, wie es Herr Seehofer ja ausgedrückt hat, schon ziemlich gut an dem dran, was ich da geschätzt habe. Also juhu, ich habe eine Wette verloren, aber eigentlich ist es eine Wette, die man gar nicht gewinnen möchte. Also nochmal, Jennys Podcast anhören, ansonsten meinen Podcast weiterempfehlen, mir schreiben, wenn euch was gefällt oder auch wenn euch was nicht gefällt, oder auch gerne schreiben, wenn ihr ein Thema habt, worüber ihr gerne hättet oder was ihr gerne beredet, gehört. Wie sagt man das denn? Wo ihr der Meinung seid, das müsste man mal im Podcast bereden, am besten sogar am Mai. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer euch eine schöne 2 Wochen zu wünschen. Wir hören uns in 2 Wochen hier wieder, dann mit einem Gespräch über Orcas und Delfine, hoffentlich. Und ja, habt einen schönen Start in den Herbst, genießt die letzten Sonnenstrahlen und macht es gut. Bis bald. Tschüss.